Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur heutigen Episode meines Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre deutsche Psychiatrie. Na und? In der heutigen Episode hört ihr zu Beginn wieder Bernd Nickbur und mich im Dialog, unter anderem auch Bezug nehmend auf einige Reaktionen auf unser Gespräch in der letzten Episode. Dann folgt der dritte und letzte Teil meines Gesprächs mit Ralf Seidel. In dem geht es um die Frage Verantwortung für die Psychiatriereform, die Rolle der Geschichte für die heutige Psychiatrie, Streifen eine große Menschenfrage, die Kraft psychotisches Erlebens, die Dimension Zeit und den Sinn radikalerer Reformbemühungen, Menschenrechte, kein neuer Impuls, die Grundhaltung zur Selbstbefähigung, ja und um Musik. Das alles in den nächsten gut 20 Minuten, im letzten Teil des Gesprächs mit Ralf Seidel.
Das heißt, wir werden langsam in den Medienverbund eingemauert, wie meine ZDF-Redakteurin zu mir sagte. Ja, das klingt immer so ein bisschen wie nach Gefängnis oder
ja, wie Europa klingt.
Strafanstalt oder Mauer. Ja.
Die Firewall.
Ja, aber wir wollten ja hätten gerne mehr Rückmeldungen.
Also ja, genau.
Ja, gibt ja gelegentlich welche, manchmal ja auch nur verbal, wenn man so mit Leuten redet, denkt man, ja, habe ich gehört, oder du hast mir ja mal gesagt, die soll das mal hören, habe ich mal gehört und so.
Ja, also ich meine, es war ja auch so, dass auf unser letztes Gespräch hin Reaktionen waren, sage ich mal. Und was mich ja auch nochmal da bestärkt, dass man so aktuelle Themen oder überhaupt Themen auch so mal ins Gespräch bringen kann.
Aber vielleicht ist es ja auch tatsächlich für jemanden, der zuhört, einfacher, möglicherweise auch interessanter, sich an dieses Gespräch zu erinnern und darauf zu reagieren, anstatt auf das eigentliche Thema des Podcasts, weil das ist vielleicht sehr abgeschlossen und wir haben ja, letztes Mal über, ja, so stammtischmäßig oder ja, Frühstückstisch oder Wohngemeinschaft, früher hätte man Wohngemeinschaftsessensgespräch oder wie auch immer man das nennen will, einfach so ganz normal über das geredet, worüber wir reden, also tagesaktuelle Themen.
Ja,
vorletzte Woche, weiß gar nicht, worüber wir da geredet haben. Ach ja, genau, über Waffenlieferungen.
Also
einfach Dinge, die uns beschäftigen, bewegen, wie auch immer, die wir halt immer bequatschen. Jetzt haben wir einfach mal das Mikro mitlaufen lassen. Macht das den Leuten den Zugang leichter.
Also ich glaube, das ist eine gute Kombination auch. Mhm. Ne? So ein fettes Sachthema oder Fachthema, wenn man will. Und auf der anderen Seite eben so was Lebendigeres, Aktuelleres. Das finde ich auch. Das hat eine gute Kombination und ein Anreiz ist auch. Ne? Ich meine, wir haben es ja jetzt auch vorangestellt.
Ja,
ja jetzt auch nochmal... Man kommt ja sozusagen unweigerlich also in den Anfang rein und das muss man auch nochmal, glaube ich, auch nochmal zur Kenntnis nehmen, dass das am Anfang jetzt auch nochmal eine bedeutendere Rolle spielt. Ne?
Jetzt wollte ich dir noch was sagen, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich lese jetzt gerade so ein Buch oder ich lese zwei Bücher zum selben Thema, also beides Biografien oder Autobiografien. Biografien von zwei Filmleuten. Und da geht es ulkigerweise, es gibt überhaupt keinen Bezug dazu, aber es geht da auch um psychisch Kranke. Wie auch immer. Also wo beide Regisseure, von denen ich die Biografie lese, haben das sozusagen psychische Störungen und Krankheiten, wie immer man das nennen will oder wie immer sie das nennen, quasi als Subtext in ihren Filmen drin. Das geht da, weiß ich nicht, um die verschiedensten Außenseiterformen unserer Gesellschaft. Ich denke drüber nach, ob man da vielleicht auch mal was zu, ob ich dazu mal was zu sage oder wir dazu uns mal äußern, was da filmisch für Verarbeitungen stattgefunden haben, von wem, wie auch immer. Ich kenne, also geht da speziell um einen Film, der heißt Tag der Idioten. Das ist ja schon mal ein provokativer Titel. Und der ist von Werner Schröter. Ich habe den aber meines Wissens nie gesehen, obwohl ich den Schröter immer sehr geschätzt habe. Aber wie gesagt, ich glaube, ich habe ihn nie gesehen. Würde ich mir jetzt mal angucken und vielleicht kann man ja auch darüber mal reden, statt über Musik.
Ja, ja, ja.
Ist ja auch, also, ist ja auch Entertainment.
Ich finde das interessant, weil das ja auch ein sehr widersprüchlich oder umstrittenes und Thema ist so in dieser Szene,
ja.
Weil es immer so üble Darstellungen gibt oder wie sagt man so romantisierte oder so. Also ich meine, es geht ja nicht immer nur um Dokumentar, sondern es geht auch darum, es gibt sehr gute Filme, ne, so weiß ich, da ist keine Frage, aber sowohl in Filmen wie auch in überhaupt Berichterstattung, Zeitungen und in dem im heutigen letzten Teil des Gesprächs mit dem Ralf Seidel spricht er ja auch nochmal darüber, dass die selbst Süddeutsche und noch eine große Zeitung auch überhaupt nicht differenziert hat zwischen Psychiatrieformen. Ne? Und da sagt er auch nochmal was zu, finde ich ganz interessant. Und auch seine Reaktion, dass er da hingeschrieben hat, war die eine überhaupt keine Reaktion von der Redaktion und auf der anderen haben die dann reagiert. Aber was ich nur sagen will, das ist natürlich ein Thema, was auch gerade so Leute, die selbst betroffen sind, natürlich immer zutiefst kränkt, ärgert, wenn sie da wieder in irgendeine blöde Schublade reinkommen. Ja. Ne? Was aber ja auch nicht stimmt. Es gibt ja auch andere gute, in Anführungszeichen differenziertere Filme. Oder wenn du sagst, was Subthema, ich weiß nicht, dann ist das wahrscheinlich ein Milieu oder so, in dem das spielt oder andere.
Ja. Ne? Ja, Milieu, also ging um verschiedene Formen des Außenseitertums, wo das dann auch halt psychische Störungen, Krankheiten behandelt werden oder vorkommen. Behandelt werden ist vielleicht ein viel zu großes Wort. Es ist wirklich Zufall, dass ich da jetzt ausgerechnet in der Bahn darüber gelesen habe und gestern, als ich das Buch angefangen habe, schon darüber las. Und dann kommst du halt auf so Gedanken, weil wir ja auch schon mal über Film gesprochen hatten. Genau. Und dann dachte ich, Mensch, das ist ja vielleicht ist das irgendwie so ein Wink mit dem Zaunfall oder eine schicksalhafte Verknüpfung, oder wie immer man das nennen will. Jedenfalls fand ich dort ganz ins ulkig, dass ich da jetzt heute Morgen ausgerechnet drüber stolperte auf dem Weg hierher. Weil es ist auch ein Fingerzeig Gottes.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gottes weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ein Fingerzeig. Ne, von irgendwem. Es gibt ja auch eine Kollegin, da habe ich bestimmt auch schon mal von erzählt, die Ilse Eichenbrenner heißt die. Die schreibt auch für so ein Fachzeitschrift. Und da ist auch immer so eine Rubrik Filme, Medien.
Ja,
ich
erinnere mich.
Mittlerweile aber auch nicht nur Filme, auch Medien. Oder hier unser Podcast kommt da auch gelegentlich vor. Also insofern sucht die auch immer nach ja, ich sag jetzt mal so in Anführungszeichen, guten Filmen zum Thema. Ne? Was aber jetzt nicht immer, also nicht Doku oder Fach, Filme sind, sondern wirklich auch Spielfilme, ne, oder Kinofilme. Insofern fände ich das total interessant. Also, aber wo wir ja am Anfang nochmal so was zu sagten, da wollte ich nochmal anknüpfen. Reaktionen, ne, gewünscht, ist ja immer so eine Schwierigkeit. So dann, ich glaube schon, dass die Leute, die zuhören, hier und da Gedanken haben, dann, das sehe ich aber völlig anders oder da bin ich aber. Ja, das sehe ich genauso. Und ich habe bisher immer dann Reaktionen bekommen, wenn Leuten was gefallen hat oder wenn sie zustimmten oder, ne, oder was gut beschrieben fanden oder so. Obwohl ich glaube, es gibt auch ganz viele, wo sie sagen, oh Gott, ne, also das ist nun wirklich nicht meine Meinung oder das ist nicht meine Musik oder so. Ne, irgendwie, dass man vielleicht auch nochmal speziell auffordert, auch ruhig Reaktionen in diese Richtung zu machen.
Ja, ich finde auch, weil Reaktionen sind alle gut, ob positiv oder negativ, kann man immer mit anfangen, auf jeden Fall.
Und ich finde, man kann es ja über die E-Mail, über meine E-Mail machen, man kann ja auch nochmal sagen, um welchen Teil es geht, aber es kann ja so unkompliziert wie möglich sein.
Ja, man kann auch eine Doppelseite in der FAZ sonntags oder samstags mieten, kaufen.
Platzieren, und da eine Anzeige meinst du?
Eine Anzeige oder einen offenen Brief. Oder?
Ach so, ja, offener Brief, das fände ich auch gut. Ja, aber dass man einfach noch ein bisschen animiert, ruhig auch Kommentare zu machen.
Wenn man sich dazu bemüßigt fühlt und man Lust drauf hat, dann würden wir uns ja freuen, genau, viel, viel zu hören. Ja. Man weiß ja auch, no news is good news, also wenn sich keiner meldet, ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Also schlechte Nachrichten erfährt man ja eher als die guten. Also wenn man nichts hört, kann man eigentlich zufrieden sein. Gelobt wird man selten, also kritisiert aber umso häufiger. Also zumindest ist das eine Erfahrung, die die Kollegen in meinem Job und ich alle haben. Also wenn du nichts erfährst, ist alles gut gelaufen. Sobald die Kleinigkeit nicht so richtig funktioniert, dann kriegst du sofort den Ärger, der passiert schnell.
Man kann, hat ja auch so eine Kommentarfunktion, wenn man über diesen Link geht, den ich immer mitschicke in den E-Mails. Da sind auch schon mal hin und wieder so Kommentare drin, wo ich nicht unbedingt weiß, von wem oder so. Ne? Aber das geht auch. Ich meine, wenn ich mir so überlege, auf einen Podcast zu reagieren, das ist, glaube ich, immer auch eine Schwelle. So, es ist wie bei einem Radiosender anrufen, das machst du nicht so die einfach. Ne? Aber wenn man es vielleicht schreiben kann oder in so einen Kommentar, dann erhöht sich vielleicht die Chance nochmal an Rückmeldung. Dann kann man ja nur mal hoffen, dass vielleicht dass der eine oder die andere hört.
Genau, und die Mailbox überfließt.
Oder ganz viele Abmeldungen kommen und sagen, danke, jetzt wird es uns das zu interaktiv. Ja, und hast du denn noch was Aktuelles zum Thema Welt,
zum Leben? Zum Thema Welt habe ich im Moment nichts zu sagen.
Nee, man verschlägt einem so langsam die Sprache, weil das alles so an Katastrophen sich auftürmt.
Das verschlägt einem die Sprache, ist eine schöne Formulierung. Das ist tatsächlich so. Ne? Das,
Dann Cut.
Cut.
Zunächst das Thema, wer trägt die Verantwortung für die Weiterentwicklung von Reformen in der Psychiatrie auf den verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Ebenen, aber auch im philosophischen Sinne. Zur Bedeutung vom Bewusstsein für die Geschichte. Große Menschenfragen. Wie den Wert eines Menschen.
Ich habe da einen noch dickeren Aspekt, den ich da draufsetzen würde. Wer ist denn verantwortlich im Grunde genommen in unserer Gesellschaft für das Vorantreiben oder Aufrechterhalten von Themen jetzt in Sachen Psychiatrie? Aber wer trägt dafür die Verantwortung? Und ich bin nochmal drauf gekommen, weil ja auch ihr, sie ja auch in ihrem Buch über Hans Jonas auch, ja, da gibt es viele Verbindungen, ne? Ja. Und auch unter dem aktuellen, in dieser neuen Ausgabe hat er hier auch Habeck
das Nachwort geschrieben.
Geschrieben. Da geht es ja nochmal sehr um den Planeten, um die Rettung auch des Planeten und wie viel radikale Ethik braucht es eigentlich, um den zu retten. So. Ich habe mir in dem Zusammenhang die Frage gestellt, wo ist eigentlich der Punkt, wo braucht man, welche Ethik, welche Verantwortung muss es geben, um Psychiatrie, und das meine ich ganz, ganz kritisch, die klinische Psychiatrie in Deutschland ist also nicht an einem Punkt, wo man sich zurücklehnen kann und sagen, es ist alles super. Ne? Überhaupt nicht. Und da gibt es eine Menge von unerträglichen Verhältnissen immer noch. Ne? Und wenn man sagt, da muss auf jeden Fall noch mehr Reformen rein, wie auch immer die dann am Ende aussieht, aber wer trägt am Ende Verantwortung für diesen Prozess? Ne? Wer muss ihn qua welcher Funktion denn vorantreiben?
Also gut, ich als Psychiater würde sagen, die Psychiater müssen das tun. Aber natürlich sind die Psychiater nicht allein als Berufsgruppe, sondern es sind andere Berufsgruppen dabei. Was ich kritisch sehe, ist, dass man im Moment eigentlich, und das ist auch institutionalisiert, wenn Sie die rheinischen Kliniken, also heute LVR-Kliniken, wenn Sie die nehmen, ist der Sprecher des Vorstands immer der kaufmännische Direktor. Ja. Das ist ja eine gewisse Aussage. Das heißt also, das Ökonomische ist vielleicht doch noch wichtiger als das, ich sage jetzt einfach mal fachliche im Allgemeinen. Die Pflege ist ja auch mit eingebunden. Aber ich würde schon als Psychiater halt sagen, gut, wir haben die Verantwortung, aber natürlich nicht alleine mit den anderen zusammen. Und ob da, für mich kann das auch ein Psychologe sein oder jemand anders, das kann auch ruhig mal der kaufmännische Direktor sein. Jetzt ist es aber, das ist ja jetzt sozusagen die institutionelle Ebene. Wir haben ja auch eine noch ganz andere Ebene. Also wir haben natürlich eine Politik, wir haben die Verbände, wir haben hier den Landschaftsverband und da habe ich, muss ich sagen, der hat in der Entwicklung der Reformpsychiatrie zum Teil eine sehr gute Rolle gespielt. Also mit Kohlenkampf und dass da so ein Mensch, der eigentlich nie sich vorgestellt hat, in der Verwaltung zu sitzen, in die Verwaltung geht und versucht einfach, das, ja, die Politik, die in Bereichspolitik, sage ich mal, da voranzutreiben, das fand ich schon einen ganz wichtigen Schritt. Eine Gefahr sehe ich schon in dieser Behördenmentalität, die da steckt. Mhm. Eine andere Ebene ist diese Frage, die dann wirklich in die Jonas-Ding, die Frage der Verantwortung in einem mehr philosophischen Sinn. Ja, da geht es darum, aus meiner Sicht, und wie begründe ich das, ist dann schon nicht einfach. Wer ist ein Mensch und was ist ein Mensch und was ist die Würde des Menschen und gehört ein Mensch, der eben nicht so funktionsfähig ist, der vielleicht sogar böse sein kann und Schaden anrichten kann, muss ich mich um den genauso kümmern oder zumindest auch kümmern und in welchem Maße muss ich mich kümmern. Und da ist meine Erfahrung so historisch gesehen, dass es immer Zeiten gab, wo man das durchaus gesehen hat und sich da und dass es Zeiten gab, wo man das eben ganz anders gesehen hat. Die Nazizeit, ganz in der Nazizeit hat man ja durchaus gesagt, wir müssen eine gute Psychiatrie haben, aber für die Patienten, die man verwerten kann, die man praktisch nutzbar machen kann. Aber die anderen können auch eventuell verschwinden. Also da kommt man wirklich an die Grenzen des Menschseins, also an die größten Fragen, die dann an Mensch gestellt wird. An was ist ein Mensch wert? Gibt es diese Frage, darf es die überhaupt geben? Und irgendwie, sie wird sich irgendwie immer stellen. Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, ja, es ist ja klar, es muss so sein. So einfach ist es auch nicht in schwierigen Zeiten. Ich kann mich erinnern, es hat mich sehr beeindruckt, der Vater von den Bonhoeffer-Zwillingen, also wo Dietrich Bonhoeffer, der ja auch von Nazis umgebracht worden ist, Vater war ja Psychiater und war ein sehr renommierter Psychiater, der hat gesagt, ja, wie ist es denn im Krieg? Werden wir die Verteilung von Nahrungsmitteln und so weiter, wie können wir die verteilen? Muss man nicht eventuell für die, die da im Einsatz sind, vielleicht mehr bereitstellen als für die anderen? Das sind wirklich dann die echten Menschenfragen. Hm. Ich kann da nicht eine Lösung sagen. Ich denke, man muss sich nur immer dieser Frage bewusst sein. Und
naja, ein bisschen kam ja, ich meine, die Pandemie und diese ganzen, der Krieg bringen natürlich diese Fragen auch nochmal, spülen die richtig nach oben, obwohl die ja immer da sind. Also
da habe ich Probleme, dann werden die juristisch gelöst. Also ich glaube eben, diese Frage am Ende des Lebens und am Anfang des Lebens können Juristen alleine nicht lösen. Also die sind nicht normativ zu fassen. Man kann nicht alles lösen, es müssen Dinge offen bleiben und wir müssen wahrscheinlich aushalten, dass es was offen bleibt.
Aber interessant ist ja, dass auch mal so eine Gesellschaft so ausgebremst wird, oder die Welt, kann man fast sagen, mit so einer Pandemie, mit so einem Virus, wo plötzlich ganz viele Fragen, wie sie dann beantwortet werden, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Aber dass die Fragen kommen, weil sie ja da sind.
Darüber, welche Kräfte in einem Menschen mit einer Psychose wirken.
Ich hatte eine Patientin, die war in der Psychose überzeugt, sie ist schuld am Nationalsozialismus. Sie ist alleine schuld. Ja, die war natürlich dann, da musste man gucken, dass sie sich nicht umbringt. Mhm. Kann man überhaupt erwarten, dass normale, durchschnittliche Menschen sich mit diesem Gewalt, im Guten wie im Schlechten, die in der Psychose stecken kann, auseinandersetzen kann? Diese Wucht, die einen da trifft. Also wenn einer eben so einen Befehl bekommt, irgendwas Schreckliches zu tun. Nur man muss wissen, dass es das gibt und dass der Mensch eben so sein kann. Und man kann auch nicht sagen, man kann das nicht einfach wegleugnen oder wie, nur damit man es den anderen nicht so schwer macht. Ich bin auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht immer sicher, wie viel man zumuten kann. Mhm. Es ist ja eine Zumutung, was da geschieht. Also eigentlich ist in dieser Situation der Mensch sich selbst eine Zumutung.
Man kann ja niemandem diese Komplexität ersparen. Ne? Also das ist ja kein guter Akt, Komplexität zu ersparen, sondern das ist, man kann sich irgendwann entscheiden, so viel will ich jetzt nicht mehr wissen, dann bin ich raus, okay. Aber dass die Komplexität von einem Thema und in der Psychiatrie, finde ich, ist da eine Riesenkomplexität und auch Zusammenhänge zwischen allen möglichen Verhältnissen in der Gesellschaft und innerpsychisch und so weiter. Aber man kann es doch niemandem ersparen, dass nun mal die Fragen oder die Antworten schon erst recht so vielschichtig sind.
Und darüber, welch eine wichtige Rolle die Dimension Zeit spielt.
Also wir haben in unseren ersten Telefonaten gesagt, in diesen Satz gesagt, und der passt da, finde ich, jetzt rein. Zeit zu besiegen halte ich für illusorisch. Ne?
Richtig, ja.
Am Ende zählt, wie viel Zeit nehme ich mir denn für einen Menschen, der in einem Ausnahmezustand ist, und es geht nicht so komprimiert oder auch mit wenig Zeit.
Wenn ich mit Betroffenen gesprochen habe, hinterher, wenn es ihnen wieder gut ging und sie wieder im normalen, halbwegs normalen Leben standen, und wenn man sie gefragt hat, was für sie am wichtigsten waren, waren es eigentlich oft ganz basale Dinge, dass der Mensch freundlich war, mit dem sie zu tun hatten, und dass sie angenommen waren irgendwie. Und Zeit eben, glaube ich, ist eben auch was nur den Menschen betrifft in dieser Weise. Mhm. Zeitlich sein, geschichtlich sein und sowas. Und insofern kann man das eben auch nicht einfach abkürzen.
Hab auch immer dann großen Respekt oder Dank erfahren von Menschen, die Hilfe suchten, und auch vor allen Dingen mit ihren Angehörigen, wenn man sich einfach Zeit nahm. Und dann hat man, wir haben jetzt eine Stunde Zeit, das war schon, erstaunt, großes Erstaunen, weil in jeder Arztpraxis ist das genau andersrum.
Ja. Ja.
Und dann muss man natürlich als Zweites, das finde ich immer wichtig, es auch aushalten, nicht gleich Antworten zu haben.
Ja.
Also das heißt, desto mehr Zeit ich zur Verfügung stelle, desto mehr, in Anführungszeichen, liefere ich mich auch den Vorstellungen des Gegenübers aus und bin konfrontiert mit Dingen, Fragen, wo ich jetzt nicht die Pille oder nicht die Antwort habe. Das ist, glaube ich, der zweite große Schritt dann, das auch zu hoffen, daraus ergibt sich vielleicht doch noch irgendeine andere Lösung oder ein anderer Ansatz, weiterzukommen.
Und das geht, und das betrifft aber jetzt gar nicht unbedingt nur die Psychiatrie, sondern ich weiß es auch aus der Praxis. Meine Frau, die hatte eine kleine Praxis und hat sich aber mehr Zeit genommen. Und eigentlich haben die Leute immer gesagt, ja, es ist schön, dass sie sich mal Zeit nehmen.
Jetzt fragen wir uns, ist es wieder Zeit für eine radikalere Reformbewegung und die heute fehlende Würdigung der in der Psychiatrie Beschäftigten?
Aber wenn ich mir vorstelle, wir haben immer so ein bisschen ironisch gesagt, naja, wenn wir da mal mit dem Landtagsverband gar nicht mehr klarkommen, dann ketten wir uns am LVR-Turm in Köln, das ist ja so ein Ding da fest, und dann wird es schon zur Sprache. Das war natürlich nie ernst gemeint, aber so diese Frage nach radikaleren Ausdrucksformen, wenn man mit einer Sache nicht einverstanden ist, die ist ja immer da und ist ja immer allgegenwärtig. Jetzt mal ganz direkt gefragt, würden Sie so eine Not aus Ihrer Sicht, was die Psychiatrie betrifft, heute jetzt sehen? Man sagt, da muss wirklich jetzt auch nochmal mit Nachdruck.
Also wenn ich ehrlich bin, ich würde sie nicht sehen. Ja. Also das muss ich schon sagen. Es ist in der Psychiatrie viel erreicht worden. Eher habe ich Sorge, dass dann manches wieder zurückgeht. Im Rahmen der ökonomischen Entwicklung, die wir jetzt ja wahrscheinlich vor uns haben. Und da muss die Psychiatrie natürlich sich auch irgendwo einreihen. Also man kann ja nicht verlangen, dass jetzt nur die Psychiatrie, auch wenn wir selber in dem Bereich tätig sind. Also das würde ich nicht sehen. Was da sein muss, ist auch, wenn man so Teilgebiete voranbringen möchte, ist, sie brauchen auch ein Bewusstsein der Bevölkerung überhaupt für die Probleme, die da bestehen. Und das war in den 70er Jahren wirklich gegeben. Das war was Schönes. Das muss ich wirklich, Sie haben es ja zum Teil auch noch erlebt, aber das haben die heute, kriegen die gar nicht mehr mit, dass man auch gesehen wird in dem, was man tut. Und dass man auch gewürdigt wird in dem, was man tut. Das war wirklich in den 70er Jahren. Also uns kam auch für das, was wir da zum Teil gut oder auch nicht so gut gemacht haben, aber einfach versucht haben, da gab es auch eine öffentliche Anerkennung dafür. Und da gab es auch im kommunalen Umfeld, sowohl im behördlichen Bereich wie auch in der sonstigen öffentlichen und Vereinen, und da haben wir was auch zurückgemeldet bekommen, auch sowas wie Dankbarkeit. Ja. Das kriegen die heute nicht für die, also zumindest nicht die große Psychiatrie, die schwierige, arme Leute-Psychiatrie. Das wird eben nicht so anerkannt, aber trotzdem würde ich nicht sagen, wir sind in einer Situation, wo man in dieser Weise protestieren muss, wie das schon in einem anderen Zusammenhang jetzt geschieht. Also das hat schon nochmal ein anderes Gewicht.
Ich hatte mal vor langer Zeit mit der Carmen Thomas, ist Journalistin, und der habe ich auch die Frage gestellt, ob man denn skandalisieren muss, wie man damals dann ja als Stilmittel oder auch der SSK gemacht hat. Und meinte, nee, also das wird heute auch nicht mehr funktionieren. Ne? Nee. Also das geht gar nicht mehr. Abgesehen davon, Frage, ob man überhaupt damit den Missständen gerecht wird, mit so einer Art von Umgang. Aber das würde heute auch einfach in der Medienlandschaft überhaupt nicht mehr so funktionieren. Ne? Also da muss man denken, wenn so ein Günter Wallraff, der da jetzt immer noch mal so eine komische Sendung hat, Dinge zu skandalieren, auch Psychiatrie, auch im Fernsehen, ja, das verpufft irgendwie, habe ich so den Eindruck, das erschreckt und bestätigt eher Vorurteile oder sonst irgendwas.
Und ja, das ist ja auch ein Problem, Entschuldigung, wenn ich dazwischen komme. Wenn jetzt was passiert und es steckt eine psychische Krankheit dahinter und ein, weiß ich nicht, jemand ist umgebracht worden und der Täter war zum Zeitpunkt der Tat nicht in der Lage, über das, was er tut, da zu verfügen, und er kommt in die Psychiatrie aus diesem Grund, da weiß kein Mensch, wo der hinkommt. Der könnte ein depressive, sagen wir mal, Lehrerin, die sich überlegt, ob sie sich in der Psychiatrie behandeln könnte, die könnte annehmen, neben ihr sitzt genau dieser, der da jemand umgebracht hat. Also auch diese Unterscheidung, Forensik, allgemeine Psychiatrie, die wird von den Medien ja überhaupt nicht gemacht. Ich habe da mal an die Süddeutsche Zeitung geschrieben in dem Zusammenhang, einmal wegen der Mollert-Geschichte damals, wo die schon sehr gut berichtet haben zum Teil, aber auch diese Differenzierung gar nicht vorgenommen haben. Und dann nochmal in einem anderen Fall hat die Journalistin Frau Rammelsberger, die ist drauf eingegangen, das fand ich gut. Die sagt, gut, wir müssen das diskutieren. In dem ersten Fall ist überhaupt nicht reagiert worden darauf. Gut, sie haben dann wieder andere Dinge. Also das zeigt auch, wie wenig überhaupt man weiß, was Psychiatrie bedeutet.
Kein neuer Impuls. Menschenrechte in der Psychiatrie als Reformbeschleuniger.
Das heutige Mittel, Reformen voranzutreiben in der Psychiatrie, eigentlich die Menschenrechte sind. Also diese, ist so die, im Sinne von, dass es ja jetzt die UN-Behindertenrechtskonvention gibt und dass das so der Dreh- und Angelpunkt wäre, auf dem Hintergrund man eben die Verhältnisse sich nochmal begucken kann und dann sicherlich auch einiges an Änderungen hat. Ich kann das nur so sagen.
Ich bin da skeptisch, muss ich sagen. Das ist ja, weil das so allgemein ist. Also das ist natürlich schön, aber und ich muss eins sagen, Leibbrandt hat ja 1945 direkt nach dem Ende des Krieges ein Büchlein herausgebracht, um die Menschenrechte der Geisteskranken. Und hat da schon die Euthanasie-Geschichten beschrieben. Aber es ist so allgemein, das ist, ich höre jetzt auch immer, Krieg verstößt gegen Völkerrechte. Aber da gibt es keine Instanz, die das dann umsetzen kann. Völkerrecht könnte ja nur, wenn wir einen Verbund von lauter Völkern haben, die irgendwie eine exekutive Zugangsweise, Zugriff hat. Und ich finde das sympathisch, wie das gesagt wird. Und ich finde es mit den Menschenrechten auch sympathisch. Fand auch schon diesen Gerichtshof dann damals in Nürnberg eine große Sache. Aber wo haben wir da welchen Zugriff? Also da habe ich einfach man kann das auf der Ebene schon diskutieren, das finde ich schon gut. Aber man muss auch gucken, wo dann die Instanz ist, die das exekutiert.
Selbstbefähigung als Haltung.
Ich meine, das ist ja auch bei der Selbsthilfebewegung, bei der Psychiatrie erfahrenen Bewegung, muss man besser sagen, ist das ja auch ein wichtiger Aspekt.
Das waren alles Dinge, die sind damals gekommen. Wir haben das eigentlich alles, wir haben sowohl einen Patientenclub von 1972, 73 gehabt und da spielten Leute eine Rolle. Hier war halt ein Bundestagsabgeordneter, der einen Sohn hatte, der Hilfe brauchte und also so irgendwelche Leute, die an einer Stelle waren und das mitgeholfen haben. Wir haben also gerade auch das, was man heute mit, wie nennt man das, mit also befähigen, wiederbefähigen und so weiter.
Dieses Recovery.
Recovery und so. Das war ohne das durch, auf den Begriff gebracht war, irgendwie schon da.
Ja.
Und da spielt es egal eigentlich, welche Berufsgruppe. Es war berufsgruppenübergreifend. Feldin hatte viel Sinn dafür, weil er ein pragmatisch denkender Mensch war. Und viel spielte schon auch da, das als Vorbild, aber das hat Maria Rabe in ihrem Buch auch alles beschrieben, die englische Psychiatrie für Feldin eine Rolle. Für uns, also ich habe viel Neigung zu Italien gehabt, aber auch so ein bisschen aus ästhetischen Gründen.
War ja auch immer mal schön, dahin zu reisen.
Das war schön, natürlich, mal nach Arezzo oder was. Natürlich, nach Bologna war da, Giacanelli war in Bologna. Das war eben auch schön, klar.
Ralf Seidel über seine Musik.
Welche Rolle spielt für Sie Musik?
Ganz komplizierte Frage für mich. Also in meiner Jugend hat die Musik eine sehr große Rolle gespielt und vor allen Dingen aber klassische Musik auch. Ich hatte in München, nun ist München auch eine Musikstadt, klassische Musik vor allen Dingen. Instrument habe ich leider keins wirklich gespielt. Ich hätte gern Klavier gespielt, aber das war zu teuer einfach damals. Ich habe ein bisschen Ziehharmonika gespielt, dann war ich im Schülerheim. Meine Mutter war ja allein mit uns drei Kindern, wir waren so verteilt. Dann musste ich im Internat, in den Schülern, musste jeder ein Blasinstrument so weit spielen, dass er die anderen morgens wecken konnte. Und das war dann eine relativ erbärmliche Geschichte. Bin damals aber gerne so in Konzerte halt gegangen, also klassische Konzerte. Was ich sehr gemocht habe, waren später dann französische Chansons. Also Frankreich hat für mich eh eine große Rolle gespielt. Ich habe ja auch in Genf studiert, ich habe in Paris gearbeitet und diese französischen Chansons haben eine große Rolle gespielt. Natürlich die Beatles, aber ja. Das ist, die sind ja fast wie Mozart, das ist ja dann, das ist wahrscheinlich wirklich, ich sehe da auch ein bisschen Ähnlichkeit. Gab so auch dann mal so Lieder, die irgendwie in meinem an irgendeinen biografischen Bezug hatten. Ich hatte einen Freund aus Japan, war ein Künstler, der kam auf einmal, der lebte in Kyoto und hatte immer vor, irgendwann nach New York zu gehen. Und hat gesagt, ja gut, dann käme er wahrscheinlich nach Deutschland. Auf einmal rief der an, dann habe ich gesagt, ja, wo bist du? Ja, in Regensburg am Hauptbahnhof. Also ich habe damals in Regensburg gelebt. Ja gut, dann kam der zu mir, dann brachte er mir dann mit dieses, wie heißt es, Simon und Garfunkel.
Ja, genau.
Dieses über Bridge Trappenbrücke. Also solche Sachen gab es dann schon so, die biografisch, ich habe auch in Japan so ein Lied, aber das könnte ich nicht sagen, wie das heißt, das würden sie eh nicht kennen. So, spielen sie dann was für mich oder was?
Gerne, wenn irgendwas, was Japanisches vielleicht.
Wenn es das gibt, wenn es das gibt. Also, das hat auch zu tun mit meiner Frau, die hat einen sehr anderen Zugang zur Musik. Für sie sind natürlich viele so persische Lieder, die sind ja oft also Gedichte, die da gesungen werden. Und da spielen für sie dann die Gedichte, die dahinter stehen. Also die großen persischen Dichter, die werden ja oft dann, wie Schubert vielleicht unsere Lieder da so Gesang gemacht hat. Sowas gibt es eben vor allem im klassischen Persischen auch. Die großen Dichter wie, weiß ich nicht, Rumi, Hafez und wie sie alle heißen, das liebt sie dann wieder sehr.
Ralf Seile, vielen, vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Wir haben ja große Themen gestreift, ja. Zumindest. Aber mir war das irgendwie auch wichtig, von Ihnen was zu hören, was jetzt so jenseits von den ganz alltäglich operativen Psychiatrie-Dingen da weggeht. Und vielen Dank dafür.
Gerne.
Und nun, liebe Hörerinnen, Bernd Nickbur mit seinem Beitrag der Musik. Heute geht es ihm um Robert Johnson und Richard Bagel. Seid gespannt.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Going back in the time with the sound of the nation hieß es früher gelegentlich auf Hilversum 3 in Super Clean Dream Machine, eine Musiksendung. Und ich gehe heute auch etwas zurück in der Zeit. Zurück zu den Wurzeln der Rockmusik, um die es bei mir ja meistens geht. Also nicht die Wurzeln, sondern um die Rockmusik. Weit zurück an den Beginn des letzten Jahrhunderts. Da wird am 8. Mai 1911 Robert Johnson geboren, in Hazelhurst, Mississippi. In der Kindheit lebte er zeitweise bei seinem Vater, später bei der Mutter und ihrem zweiten Mann. Die Schule besuchte er nicht lange, vermutlich wegen eines Problems mit den Augen. Als Kind spielte er zunächst auf der Maultrommel, danach die Mundharmonika und wenig später Gitarre. Er baute sich dann ein Gestell für die Mundharmonika, damit er sich selbst damit begleiten konnte. In den ersten Jahren spielte er alle bekannten Stücke, die das Publikum in den Bars und Kneipen hören wollte. Country-Songs, Polkas, Balladen und natürlich Blues. Er trat zwar schon früh auf, verdiente sein Geld aber hauptsächlich als Farmarbeiter. Musikalisch orientiert an der Vielzahl von Musikern, die in der Gegend auftraten, und er lernte von ihnen. Darunter waren Elmore James, Honey Boy Edwards, Howlin' Wolf, Charlie Patton, Son House und viele andere. Seine erste Frau starb zusammen mit dem Baby im Kindbett. Später heiratete er ein zweites Mal. Kelly war etwas älter als Robert und hatte bereits Kinder. Sie lebten eine Zeit lang in Hazelhurst, Copiah County, Mississippi. Kelly starb wenig später, doch da hatte Robert sie bereits verlassen und lebte als Profimusiker. Als er wieder auf seinen alten Kollegen Son House traf, war dieser verblüfft über die musikalische Entwicklung, die Roberts Musik gemacht hatte. Da entstand auch die Legende, Robert habe an einer Straßenkreuzung, Crossroads, seine Seele dem Teufel verkauft und der habe ihm im Gegenzug die Fähigkeit verliehen, exzellent Gitarre zu spielen. Ab jetzt reiste Robert durchs Land und spielte überall im Süden, machte aber auch Abstecher nach New York City und bis nach Kanada. Im Laufe der Zeit erarbeitete er sich so eine Fangemeinde, vor allem in Mississippi und Tennessee. Wie seine Vorbilder und Mentoren Leroy Carr, Charlie Patton und die anderen, wollte Robert auch endlich Platten aufnehmen. H.C. Spear, der Besitzer einer Musikalienhandlung und gelegentlich Musikproduzent, empfahl Robert Johnson an Ernie Ertl, einen Talentscout. Bei seiner ersten Session für Ertl nahm Johnson den Song Terraplane Blues auf, der lange Zeit sein größter Erfolg bleiben sollte. Insgesamt nahm Robert Johnson 29 Songs auf in 41 Takes. Robert Johnson starb im August 1938, er war 27 Jahre alt, auch er 27. Die Todesursache ist nicht ganz klar, vermutlich wurde er vergiftet vom Ehemann einer Frau, um die Robert sich etwas zu sehr bemüht hatte. Heute gilt er als der King des Delta Blues. Keith Richards hörte zum ersten Mal bei Brian Jones einen Song von Robert Johnson. Keith dachte zunächst, auf dem Track würden zwei Gitarristen spielen, und es dauerte einige Zeit, bis er herausfand, dass dies Robert Johnsons spezielle Technik war. Keith: Es war so, als hörte man zum ersten Mal ein Stück von Bach. Ich dachte, allmählich kannst du den Blues spielen und dann kommt das. Der Mann muss drei Gehirne gehabt haben. Okay, zu Bach kommen wir sicher später auch nochmal. Für mich war Crossroads von Cream 1968 der erste Robert Johnson Song, den ich bewusst hörte. Im Jahr danach Love in Vain von den Stones. Es folgten viele mehr, Led Zeppelin, Gun Club, Pretty Things, Dinah Washington und viele andere große Künstler. Wir hören heute, weil Klaus und ich gerne kochen, Come On in My Kitchen. So viel zu Robert Johnson. Aber wie bin ich drauf gekommen? Ich war letzte Woche auf einem Blueskonzert. Nicht beim Vater des Rheinblues oder so, aber bei einem großen, langjährigen, hiesigen Blues-Enthusiasten. Richard Bargel. Der Gig war so eine Art verspätetes 50-jähriges Bühnenjubiläum in Verbindung mit der Record-Release-Feier des neuen Albums. Richard Bargel and the Dead Slow Stampede. Bargel sah ich in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts zum ersten Mal live, anlässlich einer Veranstaltungsreihe namens Talking Blues, die er ins Leben gerufen hatte. Große Klasse, lauter super Konzerte mit bekannten und unbekannten Künstlern aus aller Welt, aber immer ganz toll. Und was hat Richard Bargel seither nicht alles gemacht? Schallplatten aufgenommen natürlich, Konzerte gegeben, Bücher geschrieben, Lyrik veröffentlicht, in Theater und in Filmen gespielt, fotografiert, gemalt, Ausstellungen, Konzerte organisiert und immer wieder Blues. Lange Tourneen mit Major Häuser, Gigs und Schallplattenaufnahmen mit Charlie Musselwhite und. Zweimal hat er den Deutschen Schallplattenpreis bekommen und ich finde, den hat er für sein neues Album nochmal verdient. Tolle Musik, super verpackt, gibt es in blauem und schwarzem Vinyl. Das blaue Vinyl ist klanglich besser, sagte mir der Verkäufer nach dem Gig. Gewöhnlich ist das anders, da ist das schwarze Vinyl hochwertiger. Aber Blues auf blauem Vinyl, das hat was. Das Auge weint mit oder so. Beim Schlangestehen vor dem Konzert dachte ich kurz, so stelle ich mir die Gäste einer Ü60-Party vor. Oder Ü70 meinetwegen. Aber es ist halt auch mal schön, dass der Altersschnitt nicht steigt, wenn man den Raum betritt. Jedenfalls wurde es ein sehr schönes Konzert. Im ersten Teil wurden die Songs vom neuen Album gespielt, im zweiten Teil und der Zugabe ältere Songs und Klassiker. Man merkte der Band an, nachdem die erste Nervosität verflogen war, dass sie Spaß hatte. Und der übertrug sich schnell auf das Publikum. Ich habe mir das Album am nächsten Tag gleich angehört und hatte sofort wieder Lust, Bargel und Dead Slow Stampede live zu sehen. Ob sie den Gig aufgezeichnet haben? Könnte ein feines Live-Album werden, Warts and All. Eine Kritik erlaube ich mir noch an dem Album. Es ist zu kurz. In dem Fall muss man es eben nochmal hören und vielleicht folgt ja die Live-Einspielung. Bis dahin gibt's heute Time for Mr. Blues.
There are these days you're happy and you're in a good mood all day long. You know these days when everything is going your way, and man, 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 you feel so strong. It's a day you think you got it and you make it, but the day is not over yet. Just wait until the sun is going down and Mr. Blues is coming to your bed, and he will hit you and he takes you and he sweeps you away like a storm. And you feel like crying, like crying, like crying. And you feel like hiding somewhere in a hole in the ground. And you ain't not so tough and so rough as you would like to be. Find a girl and you take her home, and you're drinking wine and you're talking too much, and you're making love to her all night long. And then you think you got it and you make it, but the night is not over yet. Just wait until the sun is rising and Mr. Blues is coming to your bed, and he will hit you and he takes you and he sweeps you away like a storm. And you Blues, he just don't care. He's coming and he's going like he wants to, and if he wants to, he turns a daydream into a nightmare. And every time you think you've got it and you make it, just remember what I've said. 'Cause when the sun is going down, it's a time for Mr. Blues to come into your bed, and he will hit you, and he takes you and he sweeps you away like a storm. And you feel like crying, like crying, like crying. You feel like hiding somewhere in the hole in the ground. So tough and so rough, and it would last.
liebe Hörerinnen und Hörer, das war sie, die heutige neue Episode von dem Podcast vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre deutsche Psychiatrie. Na und? Wie wir schon am Anfang dieser Episode erzählten, freuen wir uns über Reaktionen auf das, was ihr hier hört oder auch in früheren Episoden gehört habt. Schreibt einfach eine E-Mail oder macht's in Kommentaren, wie ihr wollt. Wir freuen uns in jedem Fall und werden auch darauf reagieren. Alles Gute für die nächste Zeit, auch wenn die Zeiten weiterhin schwierig bleiben. Tschüss, bis dann.